Ich predige über Himmelfahrt, Lukas 24, 50 bis 53. Da heißt es, Jesus führte seine Jünger hinaus bis in die Nähe von Bethanien und erhob seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, entschwand er ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ja, scheiden und meiden tut weh. Aber es ist immer eine Frage, wer scheidet von wem, mit welcher Zielsetzung. Interessant, hier war es die Jüngerschar, die sich von Jesus trennen musste, als er starb. Und da sind sie in ein finsteres Loch gefallen. Einfach abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit. Und dann kam Jesus wieder und er hat gezeigt, ich bin da. Gottes Plan ging genauso in Erfüllung, wie ich das ansagte. Und er ist ihnen 40 Tage lang erschienen, ehe er dann hier in der sogenannten Himmelfahrt Abschied nahm. 40 in der Bibel ist ja immer die Zahl der Erprobung oder Bewährung. Nach 40 fängt normalerweise etwas Neues an. Und ich meine jetzt nicht, wenn jemand 40 wird, sondern einfach die Zahl 40. Und Sie können in Gedanken sicher viele Bibelgeschichten finden, wo es um die 40 geht. Ja, hier geht es auch um einen Abschied, aber diesmal waren Sie gar nicht traurig, sondern Sie sahen eigentlich diesen Abschied als eine Art Erfüllung an und haben sich sogar richtig gefreut. Sie sahen, Jesus geht nicht nur von uns, sondern er erreicht sein Ziel. Gott kommt zum Ziel mit ihm, damit offensichtlich ja auch mit uns. Und es war für sie ein Abschluss einer Phase, wo sie Jesus richtig sehen und sprechen konnten und gleichzeitig ein Neuanfang, wo sie jetzt wussten, er ist in der Ewigkeit, er ist aber gerade dadurch immer bei uns. Denn er sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und außerdem wussten sie jetzt, wenn wir einmal in den Himmel kommen, da haben wir jetzt schon einen Freund. Also die Gewissheit, wir werden herzlich empfangen, ist immer da. Mancher von uns kennt dieses schöne Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, wo es um diese Erhöhung geht, oh wie hoch ist er erhöht. Hat übrigens einen Mann geschrieben, der ganz große Not in seinem Leben durchmachte, in vielen Beziehungen, aber trotzdem wusste, ich habe einen Freund. Ja, als Jesus sich verabschiedet, verabschiedet er sich segnend. Das ist ja ein schönes Bild. Ja, er hat die Hände gehoben, hat seine Jünger gesegnet und dabei entschwand er in der Ewigkeit. Wer die Bibel mal von vorne gelesen hat, hat in 1. Mose 12 entdeckt, da war ein Mann Abraham, dem wurde gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann heißt es, mit deinem Namen werden sich Segen wünschen alle Geschlechter der Erde. Das heißt, dieser Abraham hätte einmal Bedeutung für die ganze Welt, zurzeit 6 Milliarden Menschen. Wahrscheinlich werden es noch mehr. Und als Jesus segnend verschwand, hat er sozusagen diese Segenslinie Abrahams weitergeführt und sie auf seine Jünger gelegt. Ich segne euch und damit seid ihr wiederum ein Segen für andere. Galater 3, Vers 14 heißt es mal, damit den Heiden der Segen Abrahams zuteil würde in Christus Jesus. An der Stelle die Frage an Sie persönlich, glauben Sie, dass Sie gesegnet sind von Gott, egal in welcher Lage Sie im Moment sind? Im Epheserbrief steht Kapitel 1, Vers 3, dass er uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet hat durch Christus. Geistlicher Segen heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, heißt aber, dass der Friede Gottes ins Herz kommt, dass seine Anerkennung da ist, seine Wertschätzung, dass das Vertrauen wächst, dass Vergebung da ist und sicher auch Sinnerfüllung. Ja, jetzt wäre es interessant, das können Sie als Hausaufgabe mitnehmen, kleiner Denksport, mal alle Redensarten mit Segen zusammensuchen, so im Leben, was es da so alles gibt. Das ist ein Segen, ja, wenn plötzlich vieles unerwartet Schöne kommt oder wenn es Knatsch gibt, der Segen hängt schief oder es gibt ja viele Dinge oder etwas absegnen. Das ist dann ein bisschen billig. Der Segen ist ganz wichtig. Und Sie und ich sind im Segen Gottes durch Jesus. Wir hatten vorhin diesen Psalm gelesen, Psalm 110, da geht es um einen König und einen Priester. Es klang so ein bisschen blutrünstig, dass da so Kampf gibt und viele Tote. In diesem Psalm 110 wird dieser Messias beschrieben, der kommt, als einer, der König sein wird, aber auch Richter damit ist und einer, der gleichzeitig hoher Priester ist nach der Weise Melchisedeks. Das ist Jesus. Wenn Sie wissen, nach seiner Geburt kamen diese Weißen aus dem Orient und sagten, wir suchen den neugeborenen König. Also am Kreuz hing, was stand da oben drauf? Inri Jesus von Nazareth, König der Juden. Ja, ein König hat was zu sagen. Insofern ist die Frage, ob Jesus der König in Ihrem und in meinem Leben ist, auch in unserer Gemeinde, wo wir auf seine Stimme hören, wo wir manchmal auch nicht auf seine Stimme hören. Hier wird ja gerade eine S-Bahn gebaut und die S-Bahn bewegt sich, so wie es aussieht, mit Strom. Das heißt, sie hat eine Oberleitung. Das sind eigentlich Christen, sind so ähnlich wie diese S-Bahn. Sie bewegen sich mit einer Oberleitung und es wäre schön, im übertragenen Sinne in dieser Weise unterwegs zu sein. Jesus ist als König auch der kommende Richter. Als er von dem Hohen Rat verhört wurde, wer bist du? Hat der Hohepriester dann herausgestottert, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ich sagte das bewusst herausgestottert, weil ein frommer Jude sowas Furchtbares nie aussprechen würde. Er hatte solche Ehrfurcht vor Gott, dass er meistens irgendeinen Ersatznamen für Gott gebrauchte und den Namen Christus natürlich schon mal gar nicht in den Mund nahm. Und Jesus sagte, ja, das bin ich, Markus 14, 62. Er sagte aber noch mehr. Er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Recht in der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das heißt, er wird dann als Richter kommen auf die Erde. Und das ist sicher relativ schwierig für die dann lebende Weltbevölkerung. Allerdings schön für die, die von ihm erwählt sind und sich zu ihm halten. Ja, dann ist er außer König noch ein hoher Priester. Sie wissen, in der Bibel stammten die hohen Priester aus dem Stamm Levi. Ja, heute gibt es ja noch diese Levi-Jeans, obwohl es kein priesterlicher Dienst ist, aber erinnern an diesen Namen. Und da gibt es diesen Namen auch im Deutschen, Kuhn oder Kohen. Kohen heißt Priester auf Hebräisch und Kohen und Kuhn liegen so in einer Richtung. Also die weisen fast alle irgendwo auf einen priesterlichen Hintergrund hin von dem Volk Israel. Aber Jesus stammte nicht aus dem Stamm Levi, sondern aus dem Stamm Juda. Da kamen die Könige her, nicht die Priester. Aber er würde König und Priester sein nach der Weise Melchisedeks. 1. Mose 14 war das eine Person, die dem Abraham begegnete in einer Stadt Salem und ihm Brot und Wein brachte und ihn segnete. Ja, das ist auch schon wieder diese Segenslinie. Ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wenn Sie den Hebräerbrief mal gelesen haben, da steht, dass dieser Hohepriester auch heute noch für uns bittet. Also wenn Sie jetzt hier sitzen oder ich stehe, kann es sein, dass Jesus für Sie bei seinem Vater bittet um irgendetwas, was wichtig ist für Sie. Das ist ein Dienst, den er auch heute noch tut. Das übersehen viele, steht aber ganz klar in der Bibel. Insofern bitte ich in der Ewigkeit niemand für mich zu bitten, außer Jesus. Er ist der biblische Fürbitter für uns. Aber Jesus sagte seinen Freunden vor seinem Tod noch, dass sie jetzt in seinem Namen beten dürften und er diese Gebete erhört. Ja, Johannes 16, 24. Bisher habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen sei. Und er sagte, Johannes 14, 13, was ihr in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Wir dürfen also jetzt im Namen Jesus beten und auch zu Jesus beten, das ist etwas völlig Neues seit der Himmelfahrt, wo er sozusagen als Geistperson erhöht ist, aber unter uns ist. Wer die Apostelgeschichte mal gelesen hat, liest von dem ersten Christen, der sein Leben gelassen hat für sein christliches Zeugnis, der Stephanus. Und als er dann kurz vor dem Tod war, sah er den Himmel geöffnet und Jesus zu Rechten Gottes. Und dann betete er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das heißt, er setzt es um, er betet zu Jesus und befiehlt sozusagen sein Leben in seine Hände. Wenn Sie den ersten Korintherbrief lesen, Kapitel 1, Vers 2, ist da die Rede von den Heiligen. Und ist die Rede von denen, die allerorten den Namen Jesus anrufen. Allerorten heißt also nicht nur in Korinth, sondern überall Menschen, die zu Jesus beten. Ja, und ich nehme an, Sie interessieren sich auch teilweise für Namen. Der Name Jesus heißt hier Erretter. Deshalb wundert es nicht, wenn in Römer 10, Vers 13 steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Klar, wenn er den Namen Retter hat und ich zu ihm bete, wird er mich retten vor dem jüngsten Gericht, mir ewiges Leben schenken und tägliche Führung. Also, die Himmelfahrt von Jesus ist nicht nur irgendein Schauspektakel, was heute oft hinterfragt wird. Der Gagarin sagte ja als erster Raumfahrer, ich war da oben und habe ihn nicht gesehen. Später begegnete er dann einem amerikanischen Raumfahrer, als die endlich auch nachgeholt, aufgerüstet hatten mit ihrer Weltraumfahrt. Und er sagte, weißt du, der Gott, an den ich glaube, den kannst du auch nicht sehen. Also gar kein Punkt zur Diskussion. Aber eine große, ja, Wohltat für uns. Wir dürfen zu dem Vater beten, wir dürfen zu Jesus beten. Ja, kann ich sehr empfehlen. Und wissen, da ist einer, der uns nicht wie so ein Spionagesatellit von oben beobachtet und Fotos schießt, die er dann irgendwie auswertet. So einer, der uns sieht, aber nicht nur mit den Augen, sondern auch, ja, mit dem Herzen. Und das ist sicher gut für uns. Frage, haben Sie als Kind das auch gespielt? Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Wir hatten da so etwas gefaltet, ja, konnte man auch so ein Schiff draus bauen, aber, ja. Und das konnte man, dann haben wir die eine Hälfte, konnte man so aufklappen, so vier Teile. Die eine Hälfte mit blau gemalt und die andere rot. Und dann durfte jeder so von außen mal so irgendeine Richtung antippen. Oh, Hülle, rot, ja, du bist versunken. Andere hatte vielleicht mehr Glück, der hat das Blaue erwischt. Die Frage ist, ob Himmel und Hölle so zufällig geregelt werden, wie so ein Kinderspiel mit Himmel und Hölle. In der Bibel gibt es ein doppeltes Bürgerrecht. Der Paulus sagt mal, das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln, Philipper 3, Vers 20. Das heißt, insofern könnten Sie also Deutscher sein, deutscher Staatsbürger und ein Bürger des Himmelreiches. Als deutscher Staatsbürger bin ich das, weil ich hier geboren bin oder vielleicht mancher, weil er diese Staatsbürgerschaft angenommen hat, obwohl er nicht hier geboren ist. Als Himmelsbürger tauche ich auf, weil ich wiedergeboren bin. Jesus sagte mal, dass ihr müsst von oben geboren werden, sonst könnt ihr das Himmelreich nicht sehen. Von oben heißt anoten, heißt auch von neuem geboren werden, wiedergeboren werden. Das heißt, ihr müsst ein offenes Herz haben für den Samen des Wortes Gottes und dann wird Jesus in das Herz hineinkommen mit dem Heiligen Geist. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Ich habe in Heidelberg studiert unter anderem und ging dort in der Altstadt, wo ich wohnte, immer durch die Altstadt zur Uni, die auch in der Altstadt lag damals. Und da ging ich an dem Haus der Heilsarmee vorbei, war so ein kleines Häuschen da, so in so einer Straße. Und da hing im Fenster dieses Häuschens eine Namensliste. Stand oben drüber, unsere Namen sind im Himmel geschrieben, Doppelpunkt. Und dann kamen all die Namen dieser Heilsarmee-Mitarbeiter. Ich fand es damals ein bisschen arrogant erst. Dachte, wie können die da ihren Namen ins Schaufenster setzen? Inzwischen finde ich es immer noch ungewöhnlich. Aber Jesus sagt mal seinen Freunden, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also nicht nur hier bei dem Standesamt in Obertshausen oder wo auch immer sie geboren sind oder in irgendwelchen Kirchenbüchern, sondern im Himmel geschrieben sind. Und insofern wäre interessant, ob ihr Name auf dieser Liste der Heilsarmee aufstehen könnte. Nicht zur Schaustellung, sondern einfach, weil sie wissen, mein Name ist im Himmel geschrieben, dadurch, dass Jesus in meinem Herzen ist. Er verabschiedet sich segnend und sie haben ihn angebetet. Wobei sich hier zwei Linien treffen, denn dieses griechische Wort für Segen und für Loben heißt eulogen. Logen heißt reden und eu heißt gut, also gutes Reden. Das Wort segnen und loben ist dasselbe. Das heißt, Jesus hat sie gesegnet und sie haben ihn gelobt. Insofern trafen sich, wenn man so will, zwei Ströme in der Mitte. Und das war der Abschied voneinander. Jemand sagte mal, Christus nahm ihren Platz ein oder meinen Platz, nämlich am Kreuz, als er das Gericht Gottes über unsere Sünde trug. Er nahm meinen Platz ein, damit ich seinen Platz einnehme. In Epheser 2, Vers 6 heißt es, dass Gott uns mit Christus Sitz gegeben hat in der Himmelswelt. Ja, also interessant, er nahm meinen Platz ein, damit ich seinen Platz einnehme. Ja, und dann gibt es diese schöne Aussage in Römer 8, Vers 38 und 39, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Weder Leben noch Tod, weder Gewalten noch Mächte, weder Hohes noch Tiefes. Ja, gilt sicher auch all denen unter uns, die vielleicht geschieden oder getrennt sind oder einen Partner verloren haben durch den Tod, wo es hier einfach heißt, nichts kann uns scheiden. Das heißt, hier ist ein Partner, der bleibt immer. Und da gibt es keine Trennung, auch wenn ich versage, und das passiert sicher öfters einmal, er bleibt treu und führt weiter. Ja, da gibt es das schöne Lied von Paul Gerhardt, was Sie kennen, O Haupt voll Blut und Wunden. Und da gibt es ja diesen schönen Vers dann, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Ja, wenn mir am allerbängsten wird um das Herz zu sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Zwar hier die Bitte, dass also keine Trennung auftaucht, obwohl ich schon denke, die Trennung taucht sowieso nicht auf. Insofern wird der Tod ein Übergang sein, nicht in einen Bereich des Verlustes hinein, sondern in einen Bereich der Erfüllung hinein. Und das ist sicher etwas sehr Schönes. Unsere Situation, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ist immer ein guter Tipp, wenn man die Bibel liest, mal einen Situationsvergleich zu machen. Was war damals, was ist heute genauso oder ganz anders? Ja, einfach ein Tipp zum Bibellesen. Unsere Situation verglichen mit den Jüngern ist natürlich total anders. Wir nehmen ja nicht Abschied von Jesus und winken ihm dann sozusagen zu. So, wir wissen, wo er ist, dass er im Himmel ist, aber auch hier auf der Erde ist unter uns und freuen uns darüber. Die Jünger sind dann in großer Freude nach Hause zurückgekehrt. Sie waren diesmal nicht traurig, dass jemand von ihnen schied, sondern begeistert, weil sie wussten, er ist zwar weg, aber er ist ganz bei uns. An der Stelle natürlich die Frage an Sie und mich, wo macht Ihnen oder mir der Glaube Freude? Nur wenn alle Umstände im Leben glatt und geordnet sind, wenn die Sonne scheint, Panoramaweg da ist, viel Zeit ist, die ich gestalten kann, oder auch wenn es knirscht und Jesus trotzdem der Herr ist und der Erlöser ist und dieser treue, wunderbare Hohepriester. Einige kennen das Lied, was wir selten singen, aber manche vielleicht auch für sich einmal betet, wo es heißt, in dir ist Freude in allem Leide. Das wäre also auch möglich, einfach zu spüren, dass Jesus da ist und das Leben trägt. Interessant bei dem Lukas ist, hier steht dann am Ende, das ist der letzte Vers des Lukas-Evangeliums, sie waren alle Zeit im Tempel und lobten Gott. Das Lukas-Evangelium fängt im Tempel an und hört im Tempel auf. Es fängt im Tempel an, da ist ein Mann, der heißt Zacharias, und dem begegnet im Tempel bei dem abendlichen Brandopfer oder Rauchopfer, eins von beiden, ein Engel und sagt, dein Gebet ist erhört, du wirst einen Sohn bekommen, und das glaubt er nicht. Er muss dann 9 Monate lang stumm bleiben, bis er die Erhörung sieht, und dann darf er wieder reden. Dieser Sohn heißt dann Johannes, später Johannes der Täufer. Also interessant, das Evangelium fängt im Tempel an, in einer Begegnung aus dem Himmel, ja, da kommt so ein Engel, und hört im Tempel auf, nachdem vorher jemand im Himmel verschwunden ist oder gegangen ist. Ja, was für Sie und mich bleibt, ist die großartige Zusage, wir haben einen König, wir haben einen Priester, der für uns eintritt, zu dem ich auch beten darf. Wir haben jemand, der uns in den Segen Gottes stellt und von daher auch zu einem Segen macht. Wir haben einen Erlöser, der meinen Platz eingenommen hat, weil das absolut notwendig war, damit ich seinen Platz einnehme. Und ich denke, darüber können wir ihn loben. Herr Jesus, wir loben dich als den, der heruntergekommen ist, um an unserer Stelle dieses Gericht Gottes über die Sünde zu tragen. Wir loben dich als den, der jetzt im Himmel ist, aber auch hier unter uns ist. Und dass wir auch einmal dort sein werden, dass wir dich sehen werden, wie du bist, und dass wir einen Platz haben dürfen, den du uns schenkst. Danke, dass du heute für uns eintrittst. Danke, dass du ansprechbar bist und segnest. Amen.